Hallo, ich bin Thomas Meyer, Vater, Autor, Lehrer und von ADHS-Betroffener. Bis zu meiner Diagnose verstand ich nicht, warum mir gewisse Dinge so schwer fallen und andere dafür so leicht. Zum Beispiel schiebe ich alles bis zum letzten Moment auf und begeistere mich ständig für etwas Neues. Mit dieser Podcast-Reihe versuche ich herauszufinden, was hinter ADHS genau steckt. Im Gespräch mit Fachleuten erfahre ich, wie Betroffene, groß und klein, funktionieren und wie uns geholfen werden kann. Danke, dass Sie hier sind und zuhören. Hier sitze ich für die dritte Episode bei Herrn Erich Seifritz, dem Direktor für Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie an der PUC, hier oben im Balgrist. Guten Tag, Herr Seifritz.
Guten Tag, Herr Meyer.
Sie fühlen sich noch nicht ganz so wohl mit dem Gespräch, habe ich gemerkt.
Ja,
ne? Was kann ich tun, damit Sie sich wohler fühlen?
Wir sind nicht im Balgrist, sondern wir sind an der Lenkstraße und das Gebiet hier heißt auch Burghölzli.
Vorhin an der Bushaltestelle stand Balgrist.
Ja,
ich probiere es mal.
Das ist auch in Ordnung.
Aber wir sind hier in Ihrem Büro.
Wir sind hier in einem großen Spitalcluster. Nebenan ist das Kinderspital, das neue. Das Balgrist-Spital ist in der Nähe. Und Schultes-Klinik, Hirslanden, die Epilepsie-Klinik. Also es sind sehr viele Kliniken hier um die Psychiatrie herum entstanden. Das ist eigentlich noch ein interessantes Phänomen.
Was war der Anfang?
Der Grundstein? Psychiatrische Klinik. Nein, weil früher hat man die psychiatrischen Kliniken außerhalb der Städte gebaut. Weit außerhalb vom Zentrum. Und das war auch hier in Zürich der Fall. Aber weil die Stadt gewachsen ist und immer mehr Platz beansprucht hat, ist im Grunde genommen die Stadt um die psychiatrische Klinik herumgewachsen.
Sie hat die Psychiatrie eingeholt.
Ja, das ist eigentlich noch ein schönes Phänomen.
Um gleich dabei zu bleiben, das hat man ja früher gemacht, um die Kranken aus der Stadt draußen zu haben.
Ja, ja.
Es gab ja auch das Siechenhaus, die wollte man auch nicht drin haben. Denken Sie, das ist ganz verschwunden, dieser Abwehrreflex?
Nein, leider nicht, aber es ist sicher besser, als das früher war. Also heute würde man eine psychiatrische Klinik nicht mehr außerhalb des Zentrums bauen. Aber Sie sprechen natürlich einen Punkt an, also die psychischen Erkrankungen leiden unter einem sogenannten Stigma, unter einer Ausgrenzung. Psychische Erkrankungen haben einen etwas anderen Stellenwert als körperliche Erkrankungen, obwohl sie medizinische Erkrankungen sind. Und da wird auch viel Unrecht getan gegenüber psychischen Erkrankungen, aber auch gegenüber Betroffenen von psychischen Erkrankungen, Patienten und Patientinnen. Und da arbeiten wir täglich dran, um diese Benachteiligung oder diese Stigmatisierung oder eben Ausgrenzung zu reduzieren.
Woher kommt sie und wieso hält sie sich so beharrlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine schwierige Frage, die lässt sich auch nicht einfach beantworten. Auf der einen Seite ist es so, dass viele psychische Erkrankungen, auch die, über die wir heute sprechen, Depression und ADHD oder ADHS, sind schwierig zu sehen. Also man kann nicht ein Röntgenbild machen von dieser Erkrankung, man kann keine Apparatur ansetzen, wo man diese Erkrankung irgendwie sehen würde, wie zum Beispiel ein Knochenbruch oder eine Lungenentzündung, die eine Veränderung im Röntgenbild verursacht zum Beispiel, oder eine Blutdruckveränderung, wo man den auf einer Apparatur eine unterschiedliche Zahl sehen könnte oder eine elektrokardiografische Untersuchung, wo man die Funktion des Herzens zum Teil abbilden kann. Das gibt es in der Psychiatrie fast nicht oder praktisch nicht.
Das heißt, es geht um Glaubwürdigkeit?
Nein, es geht darum, dass sozusagen die Erkrankung sich sehr stark definiert durch die geschilderten Symptome der Betroffenen. Also wenn Sie jetzt die Diagnose einer Depression stellen, dann müssen Sie sich sozusagen auf die Schilderung der betroffenen Person verlassen können. Sie haben wenig sozusagen objektive oder apparativ messbare Parameter oder Veränderungen, die Sie sozusagen stellvertretend für die geschilderte Symptomatik nehmen könnten. Das ist etwas wie wenn Sie eine Herzerkrankung haben, dann sagt Ihnen der Patient vielleicht, ich habe einen Schmerz auf der Brust. Und das war da würde man sich sozusagen auf die geschilderte subjektive Empfindung der betroffenen Person verlassen müssen. Heutzutage kann man eben ein EKG, eben ein Elektrokardiogramm durchführen, man kann eine echokardiografische Untersuchung machen, man kann ein Röntgenbild machen, man kann den Blutdruck messen, man kann Veränderungen im Blut messen und die erlauben dann sozusagen diese Symptomatik näher einzugrenzen und näher zu definieren und näher zu spezifizieren, was die Person oder was die Erkrankung ausmacht. Und in der Psychiatrie sind wir noch etwas entfernt von dem.
Aber was hat das für einen Zusammenhang mit der Stigmatisierung? Es ist ja nicht die fehlende Apparatur, die das
verursacht. Doch, auch. Nicht nur, aber auch.
Inwiefern? Oder?
Ja, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Depression diagnostizieren, dann wird Ihnen der Patient oder die Patientin sagen, ich habe Mühe oder ich fühle mich niedergeschlagen. Da wird jede Person, jeder Zuhörer wird sagen, ja, ich fühle mich auch ab und zu niedergeschlagen. Das ist ein Symptom, das kennen alle. Oder sie sagen zum Beispiel, ich habe Mühe, mich zu konzentrieren. Das ist etwas, das haben alle, ab und zu hat man etwas Mühe, sich zu konzentrieren. Das sind keine Symptome, die wirklich schwarz-weiß vorhanden sind oder nicht vorhanden sind, sondern die sind, es ist praktisch wie ein Spektrum von Beschwerden oder von Beobachtungen, subjektiven Beobachtungen des eigenen der eigenen Befindlichkeit. Und sozusagen zu beurteilen, ob das jetzt bereits Krankheitswert hat oder nicht, ist eine sehr schwierige und komplexe Aufgabe.
Was trägt denn noch zur Stigmatisierung bei? Nebst dieser Plausibilitätsfrage?
Ja, genau, die Abgrenzung von, was ist eigentlich noch normal, psychologische Variation sozusagen und wo fängt die Krankheit an? Ein anderer Punkt ist auch, dass weil die Symptomatik objektiv schwer zu verifizieren ist, ist sozusagen für den Beobachter die Abgrenzung zwischen, dass eine Person sich einfach ein bisschen anstrengen könnte und dann wäre die Symptomatik weg, das ist sehr schwierig voneinander zu unterscheiden. Eine weitere Begründung oder Ursache für diese Stigmatisierung ist, dass bei bestimmten psychischen Erkrankungen, das sind weniger jetzt Depressionen, zum Beispiel psychotische Erkrankungen, wo die betroffenen Patienten und Patientinnen die Realität anders wahrnehmen als gesunde Menschen, die zum Beispiel Warnsymptome entwickeln, die Realität anders sehen, die zum Beispiel auch Halluzinationen entwickeln. Das sind Phänomene, die auch von außen gesehen etwas unheimlich wirken. Und dieses Unheimliche ist etwas, was auch Ängste verursachen kann. Also eine gesunde Beobachterperson ist verunsichert durch diese Symptomatik, kann wie nichts damit anfangen diese Symptomatik löst auch Ängste aus, zum Beispiel. Eine weitere Ursache für diese Stigmatisierung ist zum Beispiel auch, dass die Personen sich verändern und man versteht gar nicht so richtig, warum ist die Person jetzt anders. Die hat ja früher, vor einer Woche oder so, hat sie anders reagiert als jetzt. Ich kenne die Person nicht mehr. Sie hat sich verändert, sie hat einen anderen emotionalen Kontakt, sie funktioniert kognitiv anders. Das ist übrigens eine große Herausforderung für die Angehörigen von psychisch Kranken. Und das sind Gespräche, die wir dann mit den Angehörigen auch führen, im Sinne einer Psychoedukation oder indem wir ihnen versuchen zu erklären, wie man diese Veränderung der Person überhaupt wie man mit der umgehen soll, wie kann man die einordnen in eine Beziehung.
Also geht es hier vielleicht weniger um eine Stigmatisierung in Form einer Ablehnung im klassischen Sinn, sondern vielmehr um Verunsicherung.
Das ist eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, die Verunsicherung ist eine der Quellen für die Stigmatisierung. Oder was einen verunsichert, was Ängste auslöst, ist etwas, was man eigentlich lieber nicht bei sich hat. Und deswegen versucht man sozusagen, das irgendwie von sich zu distanzieren oder von sich fernzuhalten.
Ist das etwas, was Ihnen häufig begegnet, dass eine Abwehrbewegung entsteht? Denn ich habe das nicht erlebt während meiner Depression. Da habe ich ausschließlich Anteilnahme und Fürsorge erlebt, natürlich auch Angst um mich, aber ich habe keine Stigma-Erfahrung gemacht, behaupte ich.
Also wir erleben das täglich. Ja? Wir erleben das täglich, auch bei Depressionen. Bei Depressionen ist es vielleicht etwas weniger häufig, aber die Verunsicherung, oder ich sage jetzt mal, depressive Symptome sind sehr breit und sehr unterschiedlich und jede Person hat ein unterschiedliches Muster von Symptomen. Und es gibt aber Symptome von Depressionen, die in Richtung gehen, dass man sich abgrenzt, dass man den sozialen Kontakt vermeidet, dass man weniger sich für die andere Person überhaupt interessieren kann, weil man gar nicht mehr die Energie oder die Kapazität hat, sich für andere zu interessieren. Und wenn die Angehörigen das nicht als Symptom der Erkrankung verstehen, sondern als zum Beispiel falsch interpretieren, als Ablehnung, ja, der Herr Meier interessiert sich nicht mehr für mich, der will mit mir gar nicht mehr sprechen und sie nehmen das persönlich, dann wird das als Ablehnung empfunden.
Was sagt die Psychoedukation dazu?
Die Psychoedukation würde dazu sagen, schauen Sie mal, eine Depression ist unter anderem damit verbunden, dass die betroffene Person gar nicht mehr die Energie oder die Kapazität hat, sich sozial mit einer anderen, mit seinem Gegenüber wirklich auseinanderzusetzen. Die Person ist mit sich selber so beschäftigt, dass sie gar keine Möglichkeit hat, sich mit anderen zu beschäftigen.
Aber das wird verstanden, nehme ich an.
Ja, aber das müssen Sie ja nicht einfach so automatisch. Wenn Sie mit Angehörigen sprechen, vor allem in der Anfangsphase, und die sagen Ihnen, schauen Sie, der Mann hat sich von mir abgewendet, zum Beispiel auch hat weniger sexuelles Interesse entwickelt, zum Beispiel. Da war ich am Anfang verunsichert, ja, was steht da dahinter? Ist da vielleicht irgendwie eine dritte Person im Raum? Oder was sind die Ursachen? Oder bin ich nicht mehr attraktiv? Bin ich nicht mehr von genügendem Interesse und so weiter? Das sind Dinge, die können Sie korrigieren mit einer Erklärung über das Wesen und die Natur dieser Erkrankung. Man nennt das eben Psychoedukation.
Warum hängt das denn so stark zusammen, ADHS und Depression?
Also man weiß aus epidemiologischen Untersuchungen, aus Studien, die eben sozusagen Krankheitsverläufe über einen längeren Zeitraum untersucht haben, dass Menschen, die eine ADHS-Erkrankung haben, ein höheres Risiko haben, später oder gleichzeitig eine depressive Erkrankung zu entwickeln. Das sind sozusagen einfach Beobachtungen, das kann man wissenschaftlich untersuchen. Warum, dass diese beiden Erkrankungen häufig miteinander vorkommen, kann unterschiedliche Ursachen haben. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Kategorien von Ursachen. Die eine Ursache ist, dass sozusagen die neurobiologischen Veränderungen im Gehirn, die assoziiert sind mit einer ADHD, und diejenigen, die assoziiert sind mit einer Depression, zum Teil überlappen. Das sieht man unter anderem auch daran, dass gewisse Medikamente, die für eine ADHD-Erkrankung einen positiven Effekt haben, auch für eine Depression einen positiven Effekt haben. Das sind zum Teil die gleichen, nicht nur, nicht hundertprozentig, aber zum Teil sind das die gleichen Medikamente, die auch die gleichen Systeme im Gehirn, die gleichen Neurotransmittersysteme im Gehirn ansprechen. Also da gibt es eine gewisse sogenannte neurobiologische Überlappung dieser beiden Erkrankungen.
Kann man aber noch nicht von Korrelation sprechen? Ist das zu viel gesagt?
Ja, wir sprechen von Komorbidität, das heißt quasi, Co heißt zusammen und Morbidität heißt die Krankheit oder das Krankheitsgeschehen. Und die Komorbidität bezeichnet sozusagen den Zustand, dass eben zwei Erkrankungen häufiger miteinander vorkommen. Es gibt aber auch einen psychologischen Effekt oder einen psychologischen Mechanismus. Nämlich, ich sage jetzt mal, Sie haben eine schwere ADHD oder ein schweres ADHS, wie man auf Deutsch sagt. Dann kann das ja, da führt das ja dazu, wenn es schwer ausgeprägt ist, dass Sie sekundäre Krankheitsnachteile erleben. Also Sie haben zum Beispiel Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Sie haben Auffälligkeiten im Verhalten zum Teil. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass Sie in der Schule Schwierigkeiten kriegen. Das hat nichts mit Intelligenz oder sowas zu tun, sondern halt mit der Konzentrationsfähigkeit. Und wenn die Konzentrationsfähigkeit nicht genügt, um sozusagen die schulischen Leistungen zu erbringen, dann kann das dazu führen, dass sie in der Schule scheitern oder einfach nicht die Erwartungen erfüllen, die an sie gestellt werden oder die sie an sich selber stellen. Und das kann reaktiv dazu führen, dass man ein depressives Symptom entwickelt. Also das wäre sozusagen der reaktive Zusammenhang, dass sozusagen aus der Symptomatik oder aus den Nachteilen des ADHS eine depressive Reaktion oder depressive Entwicklung entsteht.
Das ist ja oft bei Frauen der Fall, die mit einer Angststörung kommen oder einer Depression, man merkt, dass ursprünglich eigentlich eine ADHS vorliegt. Und dass sich die anderen Beschwerden und Erkrankungen daraus mitentwickeln.
Ja, ob das bei Frauen wirklich häufiger ist, kann ich Ihnen nicht bestätigen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Es ist dort auffällig, dass viele mit glauben, sie hätten eine Angststörung und man erkennt dann, dass eigentlich eine ADHS vorlag und das Erleben davon, das unerkannte Erleben davon, zu Angstproblemen geführt hat.
Ja.
Weil es einfach weniger.
Das ist eine mögliche Interpretation. Ob das wirklich so ist, würde ich jetzt mal offen lassen. Ne? Aber wenn Sie jetzt auf Frauen zu sprechen kommen, es ist schon so, dass in epidemiologischen Studien Frauen häufiger depressive Erkrankungen haben, das weiß man. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Symptomatik einer Depression die wurde, also die, depressive Erkrankung wurde ursprünglich stärker definiert an den an der Symptomatik, wie sie sich bei Frauen äußert. Das ist wahrscheinlich etwas verfälscht, etwas das Bild. Vermutlich ist es so, dass Männer ebenfalls oder etwa gleich häufig unter Depressionen leiden. Deswegen wurde auch vor einigen Jahren der Begriff Male Depression geprägt. Einfach weil man gesagt hat, ja, zum depressiven Syndrom gehören eben Symptome, die sozusagen in der klassischen Definition einer Depression gar nicht vorhanden sind, also oder gar nicht berücksichtigt werden, wie zum Beispiel aggressives Verhalten oder auch reaktive Veränderungen, wie zum Beispiel Missbrauch von Suchtmitteln, Alkohol, Drogen und so weiter, kann bei gewissen Patienten und Patientinnen auch sozusagen eine Auswirkung einer zugrunde liegenden Depression sein. Und ob jetzt da sozusagen vorgängig eine ADHS-Erkrankung ursächlich vorhanden war, kann sein, muss aber nicht.
Es spielt ja irgendwann auch keine große Rolle mehr. Weil man ja, ohnehin einfach in einer schwierigen Situation steckt und Hilfe braucht.
Ja, natürlich, genau. Oder? Und jetzt, wenn Sie jetzt einen Patienten oder eine Patientin kriegen in die Sprechstunde, die Symptome einer ADHS und Symptome einer Depression hat, einer schweren, dann behandeln wir zuerst mal die schwere Depression. Also das hat praktisch wie Vorrang.
Warum?
Weil man praktisch wie davon ausgeht, die Depression hat sich auf die ADHS draufgepfropft. Ist praktisch wie überlagert, sozusagen, oder? Ja. Ist auch sehr schwierig, übrigens auch sehr schwierig ist, eine ADHS-Symptomatik während einer Depression zu diagnostizieren, weil die Depression in einer stärkeren Ausprägung ebenfalls Symptome produziert oder generiert, die ähnlich sind wie diejenigen einer ADHS-Erkrankung. Ich meine, Sie haben sich ja geoutet sozusagen, dass jemand, der eben auch von diesen beiden Erkrankungen betroffen war, wie war es denn bei Ihnen, wenn ich fragen darf?
Vielseitig. Erstens hatte ich schon vor etwas mehr als 10 Jahren eine ADHS-Abklärung, aber die war wirklich äußerst grob, unbrauchbar. Und was ich immer wieder hatte, waren krasse Verstimmungen, aber die habe ich nie als depressiv empfunden, weil ein großer Teil meines Wesens aus Frohnatur besteht und das dann auch wieder wegging. Und erst als es dann wirklich richtig abwärts ging vor 2 Jahren und ich erlebt habe, was eine Depression ist, wenn daneben nichts mehr Platz hat, dann erst dann wurde mir klar, dass mich das schon mein ganzes Leben begleitet und dass ich einfach unter anderem mit Alkohol dagegen angetreten bin. Aber eigentlich war ich allein. Und in der Klinik dann, in der ATK, wurde sowohl die Abklärung gemacht und ich habe dann mit wehenden Fahnen bestanden. Ich habe dann ein Stimulans bekommen, das sofort sehr gut angeschlagen hat und auch ein Antidepressivum, was ebenfalls bestens gewirkt hat. Ich habe auch beides noch. Also ich kann das so nicht bestätigen, dass es nicht klar war, was hier vorliegt. Für mich ist das stark zusammengehörig, ADHS und Depression. Deswegen auch meine Frage, kann man eigentlich nur ADHS haben? Geht
ja,
das?
Genau. Ja, klar kann man das. Ja.
Ohne die Gefahr abzurutschen? Das hat ja auch mit äußeren Umständen zu tun, das Ganze.
Ja, ja. Also diese reaktive, depressive Entwicklung, die man häufig sieht bei Menschen mit ADHS, eben das wäre dann sozusagen die psychologische Reaktion auf Lebensumstände, die dann ungünstig sind. Eben, sie verlieren den Job oder sie kommen in der Schule nicht voran oder solche Dinge. Arbeitslosigkeit und so weiter, die können Depressionen auslösen. Aber das muss nicht. Es gibt auch viele Personen mit ADHS, die vollständig kompensiert sind und sehr erfolgreich sind. Es ist auch so, ADHS ist ja nicht einfach, entweder hat man ADHS oder man hat es nicht. Das ist ja ein Spektrum von überhaupt kein ADHS bis ein bisschen ADHS, bis etwas mehr, bis sehr viel, bis extrem viel, bis wahnsinnig viel. Ja.
Ich versuche mich gerade einzuordnen, aber ja,
ja klar. Gut, das müssen Sie selber, das kann ich, kenne Sie zu wenig, um das einzuordnen, oder? Aber ein bisschen ADHS sieht man auch bei erfolgreichen Menschen. Also, man muss sich auch fragen, warum hat in der Evolution, hat sich diese Besonderheit ADHS überhaupt erhalten.
Was ist Ihre Antwort?
Ja, es muss gewisse Vorteile gegeben haben, wenn jemand ADHS hat, ein bisschen. Ja, zum Beispiel kann es ja sein, dass jemand, der oder die ADHS hat, vielleicht kreativer ist. Aber es ist durchaus denkbar, dass Symptomenspektrum von ADHS gewisse Vorteile hat.
Wieso dann von Störung sprechen?
Ja, eben, dann ist es. Aber die Störung und sozusagen Eigenschaft, dieser Übergang ist fließend.
Es hat ja auch stark mit unserer Lebensweise zu tun. Die Schule erlaubt in ihrer ganzen Natur, nämlich Lernen und Anwenden und Aufpassen und Stillsitzen, erlaubt eigentlich keine Konzentrationsstörung. Und die Arbeitswelt an und für sich genauso wenig. Aber wenn die anders gestaltet wären, dann würde dieser Zustand auch nicht unbedingt als Störung wahrgenommen, denke ich.
Ja. Aber wir leben nun mal in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Ja? Und wenn sich ein Schüler durch dieses, also sozusagen durch das Zusammentreffen dieser Symptomatik und des Schulsystems nicht entfalten kann, dann ist das für diesen betroffenen Schüler ein Riesenproblem. Ja?
Keine Frage.
Keine Frage, das sehen wir gleich. Ja. Diese Haltung kommt vor allem von Leuten, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel verstehen von diesen Erkrankungen. Diese Erkrankungen irgendwo sozusagen nicht ernst nehmen oder nicht ihnen den Krankheitswert absprechen. Ja. Also das ist auch eine Form von Diskriminierung oder von Stigmatisierung. Man sagt ja, der jammert nur und soll sich ein bisschen zusammennehmen. Oder es ist ja nicht krank, sondern es ist einfach eine Normvariante. Ich meine, wenn jemand in der Schule scheitert, obwohl eigentlich der Wunsch und die Intelligenz und alles vorhanden wäre, aber einfach aufgrund dieser behandelbaren Konzentrationsdefizite das nicht entfalten kann, also sozusagen diese Freiheitsgrade, die die Person eigentlich hätte, gar nicht in Anspruch nehmen kann, dann sprechen wir eben schon auch von Krankheit, weil das löst Leiden aus, das löst Benachteiligung aus, das löst ganz viele negative Dinge aus, die für das ganze Leben schlussendlich dann beeinflussend sind, und zwar negativ beeinflussend.
Ist es denn so, dass wenn man Depressionsgeschichten rückwärts aufrollt, dass man bei Schulproblemen landet?
Nein, nicht unbedingt. Kann, aber muss nicht.
Aber ist es häufig?
Wenn man sozusagen bei der beim Gespräch, wenn man versucht, irgendwie quasi das Leben rückwärts sozusagen zu verstehen mit einem Patienten oder einer Patientin, und man kommt auf ADHS als Grunderkrankung, dann ist es schon so, das sind zum Teil sehr tragische, traurige Geschichten, die sehr viel Leiden verursacht haben, eben durch dieses Scheitern in der Schule. Ja? Aber es gibt Depressionen, die haben als Vorgeschichte eine ADHS, und es gibt eine Depression, die haben als Vorgeschichte keine ADHS. Das gibt's. Ja?
Wie ist das verteilt in der Häufigkeit?
Also, das kann ich Ihnen so aus dem ich glaube auch nicht, dass es da ganz klare Daten gibt dazu, aber die Mehrzahl von Depressionen, die sind nicht mit einer ADHS verknüpft. Ja. Also es ist nicht so, dass ich, sage jetzt mal, 50% von depressiven Erkrankungen aus einer ADHS hervorgegangen sind. Das ist sicher viel zu viel.
Aber wie groß ist meine Chance, mit ADHS depressiv zu werden?
Die ist sicher höher als bei Menschen, die keine ADHS haben. Was genau, also da sind wir in einem sehr schwierigen Feld. Es ist insofern auch schwierig, als die Depressionen haben unterschiedliche Schweregrade. Depressionen sind sehr häufig im Leben, also von Menschen. Man spricht von, also wenn Sie heute alle die gesamte Bevölkerung der Schweiz untersuchen würden an einem Stichtag, dann kämen sie ungefähr auf 5% von Menschen, die heute eine an sich nach schulmedizinischen Kriterien behandlungsbedürftige Depression hätten. Also 5%, das ist sehr, sehr viel. Ja. Diese Depressionen, die haben, das sind ja in der Regel sind das phasische Erkrankungen. Das heißt, die fangen irgendwann mal an, haben ein Maximum und hören irgendwann auch wieder mal auf. Ja? Manche chronifizieren, ein Teil läuft phasisch, ein anderer Teil chronifiziert. Es gibt Erkrankungen, die kommen einmal im Leben, andere kommen immer wieder mal. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, wie die Behandlung ist von diesen Phasen oder von dieser Erkrankung. Also ein sehr heterogenes Bild, also eine einfache Antwort auf diese Frage zu geben, ist gar nicht möglich.
Ab wann ist eine Depression behandlungsbedürftig, wie Sie es genannt haben?
Da gibt es schon objektive Kriterien, die basieren auf der Symptomatik der betroffenen Person. Und die Symptomatik der betroffenen Person definiert sich zu einem sehr großen Teil aus den Aussagen der Person, aber auch aus Fremdbeobachtungen, dass man sieht, wie verhält sich die Person, was wird geschildert, wie sie sich verhält und so weiter. Also man redet auf der einen Seite von Fremdbeobachtungen, aber auch auf subjektiven Berichten der betroffenen Person. Und wo praktisch die normalpsychologische Schwankung, die wir alle kennen, auch Menschen, die nie eine Depression haben, denen geht es einmal besser und einmal ein bisschen schlechter. Wo fängt sozusagen der Krankheitswert an? Der ist nicht ganz so einfach zu definieren. Das ist häufig auch eine fachärztliche Beurteilung. Aber das Zeitkriterium ist ein sehr wichtiges. Also wenn eine Person über längere Zeit, über Wochen niedergeschlagen ist, kommt einfach nicht aus diesem Loch heraus, ist immer negativ, die Symptomatik ist vorhanden über Wochen, nicht einfach nur über ein paar Stunden oder über einen Tag oder zwei, dann muss man anfangen zu überlegen, ja, handelt es sich hier allenfalls um eine klinisch relevante oder um eine diagnostizierbare Depression.
Und wie bringe ich das der betroffenen Person bei?
Also was müssen Sie beibringen?
Dass sie in einem behandlungsbedürftigen Zustand ist.
Jetzt als zum Beispiel als Angehörige?
Ja, zum Beispiel als Angehörige. Genau.
Indem Sie sagen, ja, ich habe den Eindruck, du hast dich verändert, ich finde, du bist irgendwie antriebslos, du hast seit längerer Zeit eine niedergeschlagene Stimmung, du verhältst dich auch im sozialen Kontakt anders. du hast keine Freude an Dingen, die dich vorher gefreut haben, du bist weniger unternehmenslustig, hast weniger Initiative, ziehst dich zurück.
Ich sehe, man vermeidet das Wort Depression.
Nein, das ist sozusagen die Beschreibung der Bestandteile, die dann schlussendlich als Gesamtes eine Depression ausmachen.
Aber darf ich sagen, ich habe das Gefühl, du bist depressiv? Ja,
Sie müssen das sogar sagen, richtig.
Warum muss ich?
Ja, weil man kann das schon benennen, man darf dem auch einen Begriff geben. Ich glaube, oder wenn Sie jetzt als Angehörige das Gefühl haben, Ihre Bezugsperson hat eine depressive Symptomatik, dann haben Sie diese Symptome, ein paar davon habe ich vorher aufgelistet, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, du, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr normal, das ist nicht mehr gesund, wie sich sozusagen dein psychischer Zustand entwickelt hat.
Solche Vielleicht, Aussagen kommen ja gemeinhin sehr gut an bei den Leuten.
Nee, das...
Nein, wirklich nicht, oder? Es ist ein ganz heikles Bild.
Das glaube ich nicht. Es ist eine Frage, wie Sie das formulieren.
Ja,
wenn Sie das als Vorwurf formulieren, dann kommt es vielleicht schlechter.
Natürlich, aber ich glaube, wenn man es überhaupt schon anspricht. Meine Erfahrung ist, viele Menschen wollen nichts davon hören.
Ja, vielleicht.
Deswegen interessiert es mich, warum Sie sagen, man muss es sogar aussprechen, das Wort Depression. Dass man es ansprechen muss, aus zwischenmenschlicher Pflicht, das sehe ich auch so. Aber warum muss ich den Fachbegriff benutzen? Oder habe ich Sie falsch verstanden?
Ich glaube, Sie können Ihrer Angehörigen, betroffenen Person helfen, indem Sie ihr sagen, schau mal, ich glaube wirklich, das geht in Richtung Krankheit. Geh doch mal zum Arzt. Geh doch mal zum Hausarzt zum Beispiel. Ich glaube, was nicht gut ankommt, du musst zum Psychiater gehen. Das ist wahrscheinlich eher etwas, was nicht so gut ankommt als erstes. Aber indem man sagt, ich bin besorgt, ich finde, dein Zustand löst bei mir Sorgen und aus. Ich glaube, das handelt sich um eine Erkrankung, zum Beispiel eine Depression oder am ehesten eine Depression. Vielleicht wäre es gut, wenn du das mal mit dem Hausarzt besprichst, was da dahinter steckt. Also, sagen Sie es, Sie haben es offenbar anders erlebt. Wie war es denn bei Ihnen?
Nun, es gab ja verschiedene Begegnungen, in denen ich warnende Worte geäußert habe und ich behaupte, dass ich sie minimal verurteilend vorgetragen habe. Ich meine nicht, aber das ist ja sehr subjektiv. Ich habe einfach den Eindruck gemeinhin, dass Menschen, wenn man sie auf mögliche psychische Probleme hinweist, dass sie sehr ablehnend reagieren.
Ja, aber es kann auch entlasten. Es kann ja auch entlastend sein, indem sich, ich mache Ihnen nachher ein Beispiel, es kann ja entlastend sein, wenn Sie sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Ich glaube, es handelt sich um eine Erkrankung. Ich habe gelesen, man kann solche Erkrankungen gut behandeln. Die kann man gut behandeln. Es gibt heute sehr gute Behandlungsmöglichkeiten.
Das stimmt.
Psychotherapie, aber auch gute Medikamente. Ich würde dir empfehlen, diese Chance mal wahrzunehmen und das mal mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen.
Entlastet das den Absender oder den Empfänger oder beide?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht beide, aber das schadet ja nichts. Also wenn Sie jetzt die depressive Person ansprechen und sagen, du, ich glaube, das ist eine Erkrankung, ich glaube, das kann man vielleicht behandeln, dann kann das ja auch entlastend sein. Sagt, ah ja, endlich, sagt mir das jemand oder... Ich fühle mich so schlecht, aber wenn das jetzt eine Erkrankung ist, dann ist das ja etwas, das bin ja dann nicht unbedingt ich, sondern es ist ja die Erkrankung, die sozusagen diese Symptome verursacht. Also ich hatte immer wieder auch Diskussionen mit Berufskollegen, was adäquater ist, zu sagen, eine Person ist depressiv oder eine Person hat eine Depression. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Und ich bin persönlich sehr überzeugt, dass man das Konzept verfolgen muss, sagen wir, die Person hat eine Depression. Dann ist das etwas, was irgendwie fremd zu dieser Person dazukommt. Und im Idealfall kann man das behandeln, dann ist das wieder weg. Ja, wenn das aber quasi Teil ist der Person, dann ist das so verwoben. Und dann kommen eben diese, glaube ich, schwierigen Vermischungen von Gefühlen. Ja, das bin ja ich und ich bin quasi schuld, dass ich diese Symptome habe. Wir gehen davon aus, eine Depression ist eine Erkrankung wie eine, ich sage jetzt mal, eine Grippe oder ein Tumor oder ein Knochenbruch. Der muss nicht zur Person gehören. Das ist quasi etwas Zusätzliches und dieses Zusätzliche wollen wir behandeln, sodass es nachher wieder weg ist.
Es fällt halt schon wesentlich leichter, einen Knochenbruch zu abstrahieren als der dunkle Gedanken.
Richtig, ja. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, warum man eine Depression nicht auch abstrahieren kann, wenn man einen Tumor zum Beispiel abstrahieren kann. Natürlich ist es nicht eins zu eins das Gleiche, selbstverständlich. Und selbstverständlich betrifft, und das macht es eben schwierig, das macht eben die psychischen Erkrankungen schwierig, die psychischen Erkrankungen betreffen die Person viel tiefer irgendwo, oder? Aber ich glaube, wenn es gelingt, dass irgendwo etwas zu distanzieren von der Persönlichkeit, dann ist es auch einfacher, das zu behandeln. Oder wenn Sie sagen, schwere Depression, die geht zum Beispiel einher mit einem Verlust vom des Selbstwertgefühls. Ja? Also die betroffene Person hat das Gefühl, ich bin nichts wert. Ja? Wie wollen Sie das behandeln? Wie wollen Sie das korrigieren? Wenn die betroffene Person, also die depressive Person, wenn die irgendwie realisiert, das ist eigentlich ein Symptom einer Erkrankung, dieser Verlust des Selbstwerts. Und wenn die Erkrankung behandelt ist, dann geht auch dieses Selbstwertverlustgefühl weg.
Es bedingt natürlich, dass da mal ein guter, stabiler Selbstwert gewesen ist, vorgängig.
Ja, von dem muss man ausgehen.
Das ist ja nicht zwingend der Fall. Meiner ja, war jahrelang miserabel, muss ich sagen.
Ja, schon.
Deswegen
aber
war
während
das dann
der Depression war er noch schlechter. Aber während der Depression war er noch schlechter wahrscheinlich. Ja?
Offensichtlich ist Depression etwas höchst Individuelles. Die einen haben Libido-Einschränkungen, die anderen nicht. Das mit dem Selbstwert war nicht mein Ding, weil ich zuvor wirklich stark daran gearbeitet habe. Es war vielmehr einfach ein Gefühl von abwärts und dunkel und außerhalb meiner Kontrolle.
Ja, aber wenn Sie einen Grad von Depressivität unterschritten haben, also wenn es Ihnen wirklich sehr, sehr schlecht geht, dann sind Sie auch auf solche Gespräche nicht mehr. Können Sie nicht mehr reagieren auf solche Gespräche. Sie sagen zum Beispiel, es ist eine alte Diskussion, was wirkt besser, Psychotherapie oder Medikamente. Ja? Wir sagen, beides zusammen wirkt, ja? Die Kombination. Aber wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der sehr, sehr schwer depressiv ist, dann kann der Patient in seiner schweren Depression auf Psychotherapie gar nicht reagieren, weil es gar nicht ankommt. Sie können als Therapeut den Patienten gar nicht erreichen. Ja? Und deswegen ist zum Beispiel in einer solchen Situation, die Sie jetzt schildern, die medikamentöse Grundbehandlung sozusagen die Basis, damit Sie überhaupt eine Möglichkeit haben, psychotherapeutisch, ich sage jetzt mal, emotionale oder auch gedankliche Fehlentwicklungen zu bearbeiten. Ja, Psychotherapie ist ja nichts anderes als eine Bearbeitung im Idealfall Korrektur von gedanklichen, kognitiven oder emotionalen Fehlentwicklungen.
Was macht es eigentlich mit Ihnen, wenn Sie so viel seelische Schwere um sich haben?
Ja gut, ich mache das schon sehr lange. Ja. Ich werde das auch häufig gefragt. Wir Therapeuten reflektieren ja über das, was uns da begegnet, was wir erleben in einer Behandlung zum Beispiel einer depressiven Person. Wir begeben uns auch in Gespräche mit anderen Fachpersonen, wo wir bestimmte subjektive Empfindungen, die wir haben als Therapeut in der Begegnung mit dem Patienten, die besprechen, wir nennen das Supervision. Also wir gehen zu einem Kollegen und sagen, schau mal, jetzt habe ich den Patienten gehabt und das hat mich extrem berührt. Zum Beispiel wurde ich selber auch irgendwie traurig oder irgendwie betroffen oder so. Das lässt mich nicht mehr los. Das ist etwas, das kann passieren, aber das kann man auch wieder quasi reduzieren, indem man das praktisch in einer Supervision reflektiert. Man lernt das natürlich, das ist eine gewisse professionelle Distanziertheit auch. Das ist schon so. Das ist ganz anders, als wenn Sie eine depressive Symptomatik erleben in Ihrem privaten Umfeld. Als wenn Sie eine depressive Symptomatik erleben in einem beruflichen Kontext. Das ist ja letztlich ist das unser Beruf, das muss man schon sagen. Ich bin irgendwie von 8 bis abends um 6 bin ich Psychiater und nachher hoffentlich nicht mehr. Manchmal schon noch, aber nachher hoffentlich nicht mehr.
Kann der Psychiater nicht Psychiater sein? Geht das überhaupt?
Ja, das natürlich geht das.
Er ist ja umgeben von Psychen?
Ja, schon. Nein, natürlich geht das. Und wenn man das nicht kann, dann glaube ich, ist man im falschen Beruf.
Aber wenn Sie ihn im Tram sitzen, passiert es Ihnen, dass Sie denken, der oder die ist depressiv? Oder ist das schon zu definiert?
Doch, natürlich macht man sich Gedanken, klar, manchmal oder manchmal auch nicht. Aber es ist nicht so, dass wenn ich jetzt als Psychiater irgendwie durch die Stadt laufe oder im Tram sitze oder so oder irgendwie mit meinen Familie oder Freunden oder so zusammensitze, dass ich mir da ständig irgendwelche diagnostischen Überlegungen mache. Also bin ich weit entfernt davon. Also
habe ich ein romantisches Bild von Ihrem Berufsstand?
Wie meinen Sie?
Ich habe hier ein romantisches Bild von Ihrem Berufsstand.
Ja, genau. Also ich glaube, da muss man auch irgendwann mal halt einfach dann... Aber es ist schon so, es ist klar, es gibt Menschen, die mit einer Symptomatik kommen, die mich mehr betreffen und solche, die mich weniger betreffen, die mich irgendwie, wo ich etwas distanzierter damit umgehen kann.
Was betrifft Sie am ehesten?
Das sind natürlich Dinge, die vielleicht mit einem persönlich etwas zu tun haben. Also zum Beispiel, ja, wenn etwas mit den Kindern ist oder so, sind das Dinge, die einem natürlich irgendwo emotional näher stehen, als wenn es irgendwie andere Themen sind. Das ist schon so.
Wenn Sie einen Aufruf formulieren könnten an Menschen, die niedergeschlagen sind und sich fragen, ob sie vielleicht depressiv sind, was würden Sie denen sagen oder mitteilen wollen?
Ich würde, also ich glaube, dass das Wichtigste wäre, ich sage, versuchen Sie, wenn es geht, darüber zu reden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt überhaupt. Und wenn Sie Bekannte oder Freunde oder Familienmitglieder haben, wo es möglich ist, dass Sie über solche Dinge sprechen, dann sind Sie in einer wahrscheinlich glücklichen, privilegierten Lage. Dann ist das gut, das ist eine Möglichkeit.
Ist es denn nicht so häufig möglich? Sollte eigentlich für alle möglich sein.
Ja, aber ab einem gewissen Grad ist es dann eben nicht mehr so einfach, oder? Weil eben, jetzt kommt wieder diese Stigmatisierung ins Spiel, weil man schämt sich ja zum Teil auch über diese Symptome. Diese psychischen Symptome sind ja mit Scham behaftet auch.
Warum eigentlich?
Weil es, ja, ich glaube, das ist der Punkt, subjektiv ganz schwierig zu unterscheiden ist, bin jetzt ich das, der da irgendwie nicht richtig funktioniert, ich jetzt als Person, oder ist da jetzt über mich irgendwie eine Erkrankung gekommen, die mich quasi dazu macht, dass ich das nicht mehr kann. Und das ist wieder der Punkt, den wir vorher besprochen haben. Ich glaube, es fällt den Betroffenen leichter, wenn sie das Konzept im Kopf haben, das ist etwas, das über mich quasi wie gestülpt wurde. Das bin nicht ich, der keinen Kontakt verträgt, der sexuell desinteressiert ist, der sich nicht konzentrieren kann, sondern das ist die Erkrankung. Und wenn die behandelt ist, dann schält sich sozusagen das Ich oder die Person wieder heraus.
Also es waren jetzt drei sehr starke Ich-Beispiele eigentlich, oder? Also wenn ich keine Lust auf Sex habe, dann habe ich keine Lust auf Sex. Und das Wissen, das ist die Krankheit, die mir diese Lust mindert, das möchte ich nochmal sagen, das Wissen, dass diese Krankheit mir die Lust mindert, hilft ja dann eigentlich nur abstrakt, oder? Es ist ja sehr persönlich alles, deswegen.
Ja, aber es hilft vielleicht ihrer Angehörigen, also ihrer Partnerin oder ihrem Partner, wenn sie sagen, ja gut, ich bin jetzt einfach sozusagen wie blockiert, aber das ist nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht kann. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht, weil ich dich nicht mehr, weil du mich nicht interessierst, sondern ich habe gar keine Kraft mehr, mich für dich zu interessieren, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin.
Also ist Kommunikation das beste Mittel gegen das Stigma?
Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Ja, darüber reden, das ist wirklich, ich glaube, das ist der erste Schritt. Ja, und sobald sie darüber reden, die Erfahrung machen wir immer wieder, wenn sie anfangen, darüber zu reden, dann ist auch das rein der Umstand, des darüber Redens ist entlastend.
Würden Sie so weit gehen, und ich frage hinsichtlich der Schlagzeile für die Website, würden Sie so weit gehen, zu sagen, sobald Sie reden, setzt die Heilung ein? Kann man das so sagen?
Das kann man sagen, ja, glaube ich. Ja, ich finde das eigentlich noch ein guter Slogan. Aber sie müssen zuerst reden können. Häufig ist es so, dass man nicht reden kann, weil es schon quasi zu weit fortgeschritten ist.
Was mache ich dann?
Dann reden sie vielleicht ein bisschen.
Oder ich schreibe mal.
Oder sie schreiben, ja. Oder
ich rede mal nur mit mir selber, das hilft ja auch. Bevor man es an Menschen richtet, kann man sie ja in den Wald hineinsprechen.
Deswegen haben wir ja auch eine, in der Schweiz, zum Glück, zum großen Glück, haben wir eine sehr gute, enge und qualitativ hochstehende Versorgung zur Behandlung von psychischen Erkrankungen. Wir haben sehr viele niedergelassene Psychiater und Psychotherapeuten, wir haben viele psychologische Psychotherapeuten, wir haben gute Kliniken, wir haben gute Ambulatorien, also wir haben ein sehr gutes, qualitativ hochstehendes Versorgungsnetz. Ja? Im internationalen Vergleich ist es in der Schweiz wahrscheinlich Weltspitze. Ja? Und diese Möglichkeit und auch sogar die Hausärzte, die Hausärzte und Hausärztinnen, die spielen eine extrem wichtige Rolle, vor allem in der Anfangsphase der Behandlung einer psychischen Erkrankung.
Ich bekam ein unpassendes Medikament in einer viel zu hohen Dosis.
Das kann sein, ja, das ist gut möglich. Aber die Ausnahme bestätigt die Regel.
Ja, natürlich. Ich hatte jetzt hier einfach Pech. Aber das soll ja nicht heißen, pass vor dem Hausarzt auf, sondern vielmehr such möglichst bald die Fachperson auf.
Ja, aber viele wollen das gar nicht. Ne? Also häufig ist ja der Weg über die Hausarztpraxis, und wenn das irgendwie gut funktioniert, dann hilft der Hausarzt der betroffenen Person. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie mal zu einem Facharzt gehen würden.
Ich bekam nicht ein unpassendes Medikament, sondern eine falsche
Dosierung?
Nein, das auch, die war zu hoch, aber man hat mir gesagt, ich müsste das am Morgen nehmen. Dabei wäre es etwas für abends gewesen. Es war schrecklich.
Sedieren, also eher schlafanstoßend.
Es war belämmernd in einer unheimlichen Art und Weise. Aber das ist egal.
Oder Depressionen. Viele Depressionen gehen auch mit Schlafstörungen einher. Ganz viele. Also
es ist auch ein gutes, wie soll ich sagen, Erkennungssymptom. Also wenn jemand einen stark gestörten Schlaf hat, dann ist eigentlich höchste Eisenbahn.
Die großen Studien, die sagen, fast alle haben Schlafstörungen, die schwere Depressionen haben, fast 100%. Und dann ist es so, dass Medikamente gegen Depression, es gibt solche, die haben auch einen positiven Effekt auf den Schlaf. Eben, die sind etwas sedierend, die machen etwas müde und die helfen auch zum Einschlafen. Und das ist vor allem bei Leuten, die unter den Schlafstörungen leiden, häufig sehr schnell quasi entspannend oder quasi symptomlindernd und trägt zu einer sehr schnellen Verbesserung der allgemeinen Situation. So, können Sie bestätigen. Aber wenn man es am Morgen nimmt, ist natürlich schlecht. Dann schlafen Sie schlecht, sind am Tag müde und nehmen noch ein sedierendes Medikament. Das ist dann falsch. Ja,
genau. Zum Glück habe ich es schnell gemerkt. Gut,
ja, oder?
Sie haben von dieser sehr guten Versorgung gesprochen, die ja gerade auch Sie mittragen, lieber Herr Seifritz. Ich danke Ihnen ganz herzlich, nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch den Dienst, den Sie tagtäglich verrichten, zum Wohle von Betroffenen wie mir, dem es glücklicherweise dank Leuten wie Ihnen heute viel besser geht. Vielen lieben Dank.
Danke vielmals und habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Gleichfalls.
Danke. Dankeschön.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Episode. Als von ADHS Betroffener lerne ich selber eine Menge bei diesen Gesprächen. Danke darum auch an alle Mitwirkenden. Bis zur nächsten Episode, Ihr Thomas Meyer.